What up? This is Bam Margera. Make sure you check out the best German podcast named Al Forno.
Ich finde das so witzig, was Leute denken, dass du dir für 5 Kilogramm Ott, dass du irgendeinen Transporter überfällst. Wo ich mir denke, habt ihr das mal nachgerechnet? Das lohnt sich überhaupt gar nicht. Herzlich willkommen zu einer absolut Sebastian energiegeladenen neuen Folge unseres netten Al Forno Podcasts. Euch begrüßen heute die beiden Zaubermäuse Adrian Bayer und Sebastian Hegel.
Alter, ey, du hörst dich an in meinen Kopfhörern, als würdest du in eine Cola-Dose quatschen, Alter.
Ja, du hörst dich bei mir auch so an, aber damit müssen wir jetzt nur mal leben. Hauptsache Max diftelt das nachher so, dass das sich für unsere Zuhörer nicht so anhört.
Oh Mensch, ey. War ein Tag, oder? Ich meine, jetzt letzte Woche haben wir ja ausgesetzt. Ich möchte mich an dieser Stelle mal kurz entschuldigen dafür. Das war ganz allein meine Schuld. Ich beschreibe kurz die Situation. Ich schlafe.
Friedlich.
Und kriege einen Anruf und gehe auch nicht dran, weil ich habe ihn nicht mitbekommen, weil ich habe mich an dem Abend entschieden, mein Telefon auch einfach im Wohnzimmer zu lassen, drauf geschissen.
Ja.
Und Laura meinte, Sepp ruft an und guck so mit, wo bist du, hast du geschrieben. Und dann ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen.
Es ist Mittwoch, Podcast. Es ist Al-Forno-Tag.
Es ist Podcast-Zeit, Alter. Ich fix und fertig im Bett. Hintergrundgeschichte der ganzen Geschichte ist, ich war den ganzen Tag lang bei Friedrich und hab mir den Hals zutackern lassen. Beide Seiten.
Krass.
Alter, und ich hatte keinen Bock mehr einfach. Auf Leben.
Aber
auf
wie
Life.
Ist es denn? Ich hab's noch gar nicht gesehen. Bist du denn zufrieden damit?
Nö, aber jetzt ist drin.
Bist du zufrieden?
Ja, ich würde sagen, Friedrichs Motto bei dem Tattoo war jetzt nicht schön, aber selbst gemacht.
Hauptsache fertig.
Hauptsache fertig.
Dicht ist Pflicht, war das Motto.
Nein, das hat er natürlich ganz toll gemacht. Ich bin sehr zufrieden. Ich find's super hübsch. Ist wirklich hübsch, hübsch. Es war einfach nur scheiße anstrengend. Die Linien standen ja schon, nun ging es ans Ausmalen und Schattieren. Und hätten wir nur eine Halshälfte gemacht, wäre das ein entspannter Tag gewesen, muss ich ehrlich sagen. Die Halsseiten gehen voll klar, aber beide auf einmal dann nicht mehr. So, und die letzte Stunde, ich glaube, das hat jetzt so 6-7 Stunden gedauert, beide Dinger. Und die letzte Stunde war so, dass ich ihn, glaube ich, gefühlt alle 5 Minuten gefragt habe, ob wir jetzt fertig sind. Sind wir fertig? Wie lange
ja,
noch? Ich muss pullern.
Man merkt, dass wenn die Leute dann anfangen, unruhig zu werden, das ist dann für keinen mehr ein Spaß, auch für uns nicht, ne?
Ich finde das hat einfach keinen Bock mehr gemacht.
Es ist auch so witzig, dass es wirklich Leute gibt, die denken oder die einem so immer unterstellen, dass man so irgendwie so eine weirde, sadistische Art hat, so als Tätowierer, weißt du, dass man das so macht, so um den Leuten weh zu tun. Das haben eure Kloppi-Freunde in den 90ern gemacht, wenn die tätowiert haben.
Jetzt kann der halt nicht mehr, jetzt wird's erst richtig geil und ist so, je gestresster der Kunde ist, desto gestresster ist man selbst, Alter. So, ja. Ne, das ist so, dann macht's einfach gar keinen Bock mehr. Dann will man es einfach nur noch irgendwie durchziehen und hoffen, dass man noch so viel schafft wie möglich. Vielleicht sogar fertig, wer weiß das schon. Aber ich empfinde das oder habe das auch so empfunden, wenn der Kunde krass leidet, so dann ist echt scheiße.
Ja, ist so. Das macht dann einfach.
Man hofft dann einfach nur, dass es nicht von Anfang an schon so ist.
Ja, genau. Man möchte diesen Zeitpunkt möglichst weit hinauszögern und ansonsten, ja, möchte man einfach auch diesen Zeitpunkt möglichst nicht erleben, weil das einfach komplette Affenscheiße ist.
Ich meine, du kennst das bestimmt, ne? Dass manche stecken das weg, wo du dir denkst, so, Alter, hast du gar kein Schmerzempfinden? Was geht da ab?
Jo.
Und manche legen sich dahin, du ziehst die erste Linie und fängst dann an zu tätowieren. Und dann hat er schon Schmerzen.
Der hat mich abgeholt, der kam unerwartet. Da habe ich trotzdem, aber es haben Vater und ich herzlich gelacht. Nee, den fand ich gut. Der war schön.
Ja, erstmal die erste Linie ziehen und dann.
Schön kleiner Hodenklatscher, ohne dass er kam. Ja, nee, stimmt. Manchmal hast du auch so Riesenmaschinen da liegen, wo du denkst, ah, der lässt sich den ganzen Tag beruflich in die Fresse schlagen. Natürlich hält der Schmerz aus und beim ersten Stich sofort, ah! Hör auf, weißt du?
Ja, und dann hat man das Ticket gelöst. Dann will man ja auch eigentlich die wilde Achterbahnfahrt genießen.
Wer da auch richtig witzig ist bei, finde ich, ist Julian. Weil Julian ist so, Julian ist so, der ist so, also ich habe da was, also als er bei uns zum Gast tätowieren war und einen Rücken fertig gemacht hat, so, dann, du hast halt so gemerkt, er wollte halt weitermachen, so, er hat jetzt keinen Bock da drauf, er hat halt seinen Plan und den wollte er halt verfolgen, so in dem Sinne, ne, was ich, womit ich jetzt nicht sagen will, dass er nicht empathisch wäre, was sowas angeht, aber das war halt so nach dem Motto, so, boah, ja, wir wissen, alles tut weh, aber jetzt komm mal klar, es hilft ja nichts, weißt du, und am Ende ist das auch die richtige Einstellung dafür, weil das haben wir ja hier auch schon tausendmal gesagt, die Leute, manche Leute tun so, als hätte man die dazu absolut überredet und die von der Straße so weggesnackt, weißt du, um die dann oben im Tattoo-Studio dann für 3,50 Mark tätowieren zu lassen, so. Aber das war ja deren Entscheidung, vorbeizukommen.
Ja. Ne, ich habe mir ja mal, also, ich habe mir die Brust auf einer Convention machen lassen. Also, ich glaube, das Linework oder das Schwarz war auf der Convention. Auf jeden Fall scheiße. So, er hat mich gebeten, ob wir das machen. Das war noch in der Berlin-Con, das war da bei der Berlin Convention, da war das Ding noch am Tempelhofer Flughafen. Hm. Und da sitzt du natürlich mit dem Lächeln in die Menge rein und gibst dir nicht die Blöße. Aber innerlich, Alter, bin ich zerbrochen. Und ich hab den Sven damals auch angeguckt, ne? Und der hat auch gemerkt, Alter, das findet der gar nicht geil, ne?
Ja.
Und er guckt mich auch nur an, er sagt so, ey, Alter, ich mach am Ende nur das, um was du mich gebeten hast. Und das, hat er ja recht.
Ich habe gestern auch wieder so ein Reel gesehen von auch so einem Dude, so der auch so, weißt du, so ein Prollo halt, der dann auch so, der dann so getan hat, so, der so voll aggressiv geworden ist, auch dem Tätowierer gegenüber, wo ich mir einfach denke, immer so, Junge, also das ist so eine Geschichte, die toleriere ich gar nicht. Ne? Man kann ruhig, um sich Luft zu machen, so nett sagen, ach du Wichser oder so, ne? Das ist kein Problem. Aber wenn man wirklich so, oh, was macht, weißt du, so auf so richtig so ernst aggressiv kommt, würde ich sofort sagen, okay, weißt du was, Alter, wenn du so eine Pussy bist, so dann wische ich dich jetzt hier ab, dann packen wir dich ein und dann haben wir es hier fertig, ne?
Verfanzter Junge.
Ja, genau, weil das ist echt so eine Geschichte, wo ich dann halt auch sagen muss, so, die Leute vergessen das halt immer, ne? Die denken dann halt so, man macht das irgendwie absichtlich so und am Ende ist, glaube ich, der Trick an dieser ganzen Geschichte immer, und das probiere ich auch den Leuten immer zu erklären, einfach immer cool zu bleiben und ruhig zu bleiben einfach. Und das so ein bisschen, man muss der Schmerz ist da, aber man muss das halt akzeptieren, dass er da ist, weißt du? Du wirst nicht daran sterben, wenn du es jetzt einfach aushältst und du machst nichts besser, wenn du jetzt die ganze Zeit rumjammerst. So, weißt du?
Mein Tipp für den Hals war jetzt, also die eine Seite, wie gesagt, ging ja voll klar und da haben wir auch viel gequatscht und so, ne? Also immer wenn's ging so, und auf der zweiten Hälfte habe ich mir Meditationsmucke reingemacht.
Ja.
Und einfach gechillt. Ich meine, ab einem gewissen Punkt ist der Zug abgefahren so, dann hat sich das so eingegroovt, schmerzmäßig so, da kannst du nicht mehr drüber hinweg sehen, dann ist der da, dann ist der einfach präsent, dann tut jedes Wischen weh. Dann ist einfach alles scheiße, so, dann wird nochmal hier nochmal rüber schattiert, hier nochmal rüber, da nochmal rüber und du denkst dir so, was machst du denn da, Alter? Es muss doch fertig sein, was machst du, was soll denn der Scheiß?
Deswegen spare ich mir aber auch zum Beispiel so Sprüche wie, wir haben's gleich, sage ich auch, aber das ist dann haben wir es wirklich gleich, aber ja, so ein Status-Update zu geben zwischendurch, einfach weil der Kopf stellt sich dann darauf ein, das ist so Mikropsychologie irgendwie so ein bisschen, weil du halt weißt, wenn ich den Mann jetzt drauf vorbereite oder die Frau, keine Ahnung, wir sind jetzt hier gleich fertig, dann stellt er sich auch drauf ein. Das heißt, der Schmerz ist zwar dolle da, aber wenn du es halt zu lange dann in die Länge ziehst, dann denkt er so, scheiße, der hat mich verarscht und dein Kopf ist schon am Fertigmachen, der hat schon gewischt, ne, und hat seine Sachen schon gepackt und steht schon an der Haustür. So, und dann denkt er sich so, ah, fuck, Alter, wir müssen jetzt nochmal 2 Stündchen hier machen. Und das geht halt nicht klar, ne? Da würdet ihr euch, wenn ihr auf Arbeit wärt, selber komisch vorkommen, wenn das auf einmal kommen würde. So, man freut sich, es ist Freitagnachmittag, du weißt, du hast 14 Uhr Schluss. So, und du stehst da wirklich mit gepackten Koffern und dann sagt jemand auch, wenn er sagt ein halbes Stündchen, gut, wenn er sagt ein Stündchen, gut, sagt er 2 Stunden oder sagt er 3 Stunden mal eben noch so dran, dann hast du schlechte Laune. Das kann ich dir auf jeden Fall versprechen.
Das musst du dir vorstellen, das stelle ich mir jetzt gerade so vor, ist, du kommst zur Arbeit und dein Chef kommt und sagt, klopft dir auf die Schulter und sagt, hast du gleich geschafft, ist gleich, kannst gleich wieder abhauen. So, bist gerade so eine halbe Stunde da und denkst dir so, geil. Und dann kommt er rein und legt dir eine Arbeit auf den Tisch und sagt,
das bist heute Abend fertig.
Die musst du heute aber noch machen. Und dann denkst du dir so, ah, okay, scheiße, na egal, mache ich jetzt schnell und dann kann ich ja los. Und dann bist du fertig damit und dann kommt er und bringt dir zwei Arbeiten und sagt so, die müssten jetzt eigentlich auch noch gemacht werden heute. Und am Ende machst du drei Überstunden, weißt du?
Ja,
am Ende machst du drei unbezahlte Überstunden an einem Freitag, wo du eigentlich zum Konzert wolltest und denkst dir so, du verficktes Stück Scheiße.
Das würde ich nicht machen. Wenn ich Konzertkarten hätte,
ich wünschte, dir würden die Hoden platzen.
Ich hatte das mal bei einem Ferienjob, wo der, übrigens komisch, nicht komisch, sondern jetzt war ich schon ein Wort zu viel. Wenn ich mich komisch anhöre, liebe Freunde, es liegt daran, ich kriege seit vorgestern Antibiotikum, weil ich mir eine Mandelentzündung zugezogen habe. Und wir mussten jetzt schon ein bisschen skippen. Es ist jetzt gerade Freitag und wir gucken mal, ob das funktioniert. Bis jetzt bin ich aber guter Dinge und wie gesagt, wenn ich mich so ein bisschen komisch anhöre, daran liegt's.
Ja, du hörst dich ja eigentlich immer komisch an.
Ja, ich höre mich immer komisch an, stimmt. Die Leute haben jetzt auch gedacht so, ja, hä, okay, so tell me more. Und darüber hinaus habe ich war gerade dabei, was zu erzählen, ne?
Ja, aber du bist dir selbst in die Parade gefahren. Das habe ich selten erlebt, dass du dich selbst unterbrichst, um dir die Show zu stehlen.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Aber worüber habe ich gerade geredet? Ich habe es vergessen.
Ja, das weiß ich nicht. Ich höre dir schon lange nicht mehr zu.
Okay, das ist gut. Man könnte jetzt Pause machen und zurückspulen, aber...
Du wolltest erzählen, dass du mal einen Job hattest, nebenbei
irgendwas.
Ach so, irgendwas.
Genau, richtig. Ich zum Thema, so wie man mit sowas umgeht. Ich habe damals Ferienarbeit gemacht und in einer Firma in Schalksmühle, wo ich herkomme auch, die haben so Plasterabstandhalter gemacht. Und mein Chef... Der hat, glaube ich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, der ist mir so ein bisschen eklig gekommen bei meiner Ferienarbeit, als ich da durchgezogen bin. Ich habe so ein Jahr gemacht, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt kein Vorzeigearbeiter gewesen, so, ne, du standest halt am Band die ganze Zeit und bist halt irgendwie 8 Stunden lang, sind dir so scharfe Abstandhalter auf die Hand gedonnert, so, du musstest die zählen, die Kiste wegziehen und dann halt auf eine Palette schmeißen, so, weißt du, halt so richtige Dupti-Arbeit. Es war laut, es war heiß, du hast einen Gehörschutz drin gehabt und hast dir die Arbeit dann von jemandem erzählen lassen, der auch schlecht Deutsch spricht, das heißt, du hast nichts verstanden. Die Jungs waren alle cool, aber ich habe dann halt auch durchgeballert so die Zeit und haben die mich irgendwann zwischendurch mal gezwungen, das zu machen. Dann musste jemand natürlich auch immer so eine Aufgabe geben, weil von selber habe ich nichts gesehen. Kilian hört jetzt mal weg. So. Und dann auf jeden Fall, wie gesagt, ich habe da ungefähr ein Jahr vorher schon gearbeitet, so Ferienarbeit nebenbei. Und da wusste ich auch zum Beispiel noch nicht, dass man nicht einfach kommen und gehen kann, wie man will. So, dass ich jetzt einfach da früher komme, jetzt hier meine Schicht kloppe und dann durchziehe, so, ne? Das war für mich halt damals so, hä? Aber geht doch klar.
Also, geregelte Arbeitszeit, den Begriff hattest du vorher noch nicht gehört.
Na doch, ich habe geregelt, seitdem ich 14 bin, bin ich einer geregelten Arbeitszeit nachgegangen. Aber ich dachte mir halt, ich stempel ja sowieso meine Zeit. Also ich hatte das irgendwie, das war halt noch nicht in meinem Verständnis von Arbeit drin, weil ich halt noch nie so Schicht gemacht habe, weißt du, dafür war ich dann doch zu jung.
Okay,
so,
ja.
Also, ne? Und ja. Der hat damals, der Ferienanfang war am Mittwoch und am Montag, wäre eigentlich mein Ferienjob losgegangen. So, ne? Das heißt, ich hatte ein bisschen Zeit noch und die hatte ich mir halt auch eingeplant. So, und dann stellt er sich irgendwann vor mich hin und sagt so, ja, ab Mittwoch fangen wir dann an hier mit der Arbeit. Ich sag so, nee, ab Montag war vereinbart und ich mache Mittwoch nichts. Meine restliche Schicht nicht die Woche. Ich habe gesagt, ich fange dann halt an, wann besprochen war, so, und dann ist gut. Und er so, aha. Er so, ja, dann kann es sein, dass dein Vertrag nicht verlängert wird. So, dass du halt danach kein Ferienjob oder nicht nur einen Ferienjob hast, sondern dass du halt danach auch nach der Schule nicht mehr arbeiten kannst, jetzt durchziehst.
Also der wollte quasi, dass du Mittwoch war Ferienbeginn und der wollte, dass du gleich mittwochs schon kommst.
Ja, aber es war halt nicht abgesprochen und ich bin sozusagen vor vollendete
Tatsachen.
Ich bin vor vollendete Tatsachen dargestellt worden und man hat halt meine Zeit eingeplant, ohne mich zu fragen, weil man halt vielleicht war Not am Mann. Heutzutage hätte ich da noch besseres Verständnis für, weil ich halt weiß, dass es manchmal das halt erfordert. Ne? Und aber da habe ich ihm dann auch gesagt, ja, dann ist es so. Und dann, das war mir in dem Moment auch scheißegal, weil ich mir dann dachte, nein, Mann, ich habe ein richtig beschissenes Jahr hinter mir, so, ich mache jetzt hier definitiv erst, das war vor den Sommerferien, ich hatte schon Pläne, weißt du, wir wollten schon was machen und ich habe halt gesagt, Bruder, Ja. Ich nehme daran teil, aber nicht auf so eine bossy Art. Ich bin nämlich doof gekommen oder so, weißt du, sondern da habe ich immer zu viel Respekt vor den Leuten gehabt. Aber ich habe halt gesagt, so, dann müssen wir das halt so machen. So, ne? Und dann habe ich da nach 2 Wochen Ferienarbeit meinen Hut genommen und habe da nicht mehr gearbeitet. Ist krass.
Aber du hattest du in der Ferienzeit, hast du da nur 2 Wochen gearbeitet jetzt, nicht die ganzen 6 Sommerferienwochen durch.
Ich habe ja während der Schulzeit die ganze Zeit gearbeitet. Das heißt, ich musste das auch nicht. Ich habe, wie gesagt, ne, da schon vorher zugesehen, dass ich da meine Schäfchen im Trocknen habe und konnte dann 4 Wochen auch chillen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe mal auch eine Ferien 3 Wochen irgendwie davon gearbeitet. Aber es ist halt auch so eine Geschichte, ich finde das wichtig, dass man das macht, auch neben der Schule schon anfängt, ein bisschen zu jobben. Einfach, weil man dann so ein bisschen den Eindruck kriegt, wie das richtige Leben aussieht, weißt du? Und das habe ich bei voll vielen, bei voll vielen Teenies so heute, so die so in dem Alter sind, so 18 bis, sag ich mal, so 23 oder was, da hast du manchmal so den Eindruck, so richtig was vom echten Leben habt ihr noch nicht mitgekriegt, weißt du? Und ich meine, klar, ich rede jetzt hier.
Habe ich dir die Bewerbung vorgelesen, die ich bekommen habe?
Ich glaube nicht. Also es klingelt irgendwas, aber ich höre mir die auch gerne nochmal an. Ich fand die witzig.
Warte, ich komme.
Adrian holt das andere Telefon. Ja, dann erzähle ich noch Jobs. Ich bin da eigentlich immer ganz gerne gewesen. Ich wurde dann immer zwischendurch so in anderen Sektionen da eingesetzt. Mal war ich drin, das war eigentlich ganz chillig, aber das ist halt so Akkordarbeit und die ist so crazy langweilig. Da habe ich lieber im Sägewerk Akkordarbeit gemacht, da habe ich wenigstens noch ordentlich Training gehabt und war in der frischen Luft. Das war ein cooler Job. Und es ist sauschwer, Alter. So, es ist sauschwer, als Teenie an so Minijobs zu kommen.
Gleich habe ich's, Leute. Bleibt dran. Schaltet Stay nicht tuned. Um. Bleibt mal jetzt kurz bin ich dran. Gespannt. Wo bin ich denn? ja, weil, nur damit man mal versteht,
wovon wir hier so reden tun.
Wie das so läuft anscheinend aktuell, ne? Es ist, ich verstehe es selbst nicht, aber okay. Pass auf, die wichtigen Sachen, nee, ich muss nicht mal Namen weglassen. Geht los. 6.48 Uhr muss die Rahmenbedingungen beschreiben. 6.48 Uhr eine WhatsApp-Nachricht. Es müsste ein Donnerstag muss das gewesen sein. Ein Donnerstagmorgen um 6.48 Uhr bekomme ich eine WhatsApp auf mein Firmentelefon, wo dieser Inhalt drin steht. Guten Morgen. Keine Anfrage zu Grills, sondern eine Jobanfrage. Dachte, ich schreibe lieber direkt auf WhatsApp und frag mal nach, ob du ihr offene Stellenangebote habt. Falls ich dein Interesse irgendwie geweckt haben kann, kann ich dir gern mehr von mir erzählen, bevor ich dich hier mit einem Roman zubombardiere. Ich würde mich freuen. Danke.
Hat er Danke geschrieben? Oder war es denn sie?
So, das war das, was ich gekriegt habe. Wow. Ich dachte mir, wow. Wow. Okay. Aber es musste ja auch beantwortet werden. Also, eine Bewerbung lässt man nicht unbeantwortet. Also beantwortete ich sie. Und zwar wie folgt. Um 9.12 Uhr. Ich habe mir Zeit gelassen, weil ich musste ja auch irgendwie erst in den Tag starten.
Hast du das geschrieben?
Ich schreibe, genauso lernt man das im Bewerbungstraining.
Wow.
Das ist mein Intro in die Antwort. Genauso lernt man das im Bewerbungstraining. Ich nenne dich jetzt einfach mal Danki, weil du mir nicht nur keine Infos über dich und deine Fähigkeiten verraten hast, sondern auch keinen Namen.
Danki ist auch geil.
Ne? Also Danki. Und dann bin ich natürlich auch nett gewesen, das ist ja keine Frage. So, ich finde es super, dass die Möglichkeiten, sich zu bewerben, sehr viel unkonventioneller geworden sind. Ebenfalls ist es schön zu sehen, dass junge Menschen, ich gehe mal davon aus, dass du noch jung bist, Interesse an einem Kunsthandwerk und allem darum herum haben. Jetzt kommt das Aber. Und dann, aber ich habe aktuell keine freien Stellen zu vergeben. Dennoch vielen Dank für deine Bewerbung und viel Erfolg auf deinem Weg. Hab einen schönen Start ins Wochenende. Cheers, Adrian. Das wurde dann mit einem Herzen geliked und das war meine Bewerbungskonversation mit Danki.
Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, ich habe gerade nur an einen Kommentar gedacht, den ich mal gelesen habe. Ich glaube, den gibt's bei Apple Podcasts über unseren Podcast. Da hat jemand unseren Kommentar kommentiert und meinte, ganz cool, manchmal ein bisschen spießig. Und ich Ich habe so gerade drüber nachgedacht und er hat recht. Grüße an der Stelle, du weißt, wer du bist. Ich weiß es nicht, aber ich find's mega witzig. Ey, aber am Ende, ich finde, das ist in Ordnung. Ich mach das zum Beispiel. Machst du das so, dass du Leute darauf hinweist, was für Fehler sie gemacht haben? Also was, woran es gelegen hat? Nimmst du dir die Zeit und gibst denen das Feedback?
Nee, ich nehme mir da keine Zeit.
Ich mach das.
Also, ich meine, das ist ja, also ich bekomme diese Nachricht und frag mich, ob, also man hat sich ja gar keine Mühe gegeben.
Genau.
Null. Und in meinem Job und jetzt auch in deinem, sage ich einfach mal, muss man sich voll viel Mühe geben. Ne? Ich erwarte jetzt nicht, dass jemand vorbeikommt und mir da 35 Seiten Pamphlet...
Nee, das geht mir schon auf den Sack, bevor er angefangen hat, so, weißt du?
Oder so, ne? Also das muss jetzt... Ich habe da ja auch schon nette Bewerbungen bekommen, wo ein bisschen was über einen drin stand, wo zumindest stand, dass er sich, keine Ahnung... dass er irgendwie schon mal einen Kurs gemacht hat oder irgendwas. Aber ist so, wenn ich dein Interesse, so, hi, hast du einen Job? Wenn ich dein Interesse geweckt haben sollte, kannst du mir schreiben. Weißt du,
was
so.
Die Leute dann auch, wo ich mir immer denke, das ist ganz einfach, wie man solche Sachen dann rauskriegt, ob das gut ist oder nicht. Stellt euch einfach vor, ihr wärt dann auf der anderen Seite und würdet das aus der Kalten von jemandem, zu dem ihr keinen persönlichen Bezug habt, einfach bekommen. So, stellt euch das einfach vor und dann überlegt euch, wie würdet ihr reagieren und findet ihr das angemessen. Und meistens ist das auch das perfekte Maß, was ihr anlegen könnt, um die Sache hinterher für euch perfekt zu machen.
Es ist ja, du gehst ja eine Beziehung ein, ne? Du willst eine Beziehung eingehen mit jemandem. Es ist das Intro, es ist der erste Kontakt, der erste Eindruck. Es ist das, wie man wahrgenommen werden möchte und wie man sich selbst darstellt. Wir reduzieren das mal runter auf Tinder. Tinder ist ja wohl das der Bodensatz der Beziehungs der Bodensatz der Beziehungen, da wo quasi alles erlaubt ist. Ne? Selbst dort. Wenn du kein gutes Intro hast, wird nichts draus. Ja. Weißt du, was ich meine? Das,
am Ende ist eine Bewerbung.
Und wenn du da jetzt dir einfach gar keine Mühe gibst, wirst du das Interesse des Gegenübers nicht wecken.
Die Leute, und da siehst, ne? Weißt du, was so, du daran siehst? Ob die Leute verkaufen können oder nicht. So, weil das ist einfach, das ist wirklich eine Geschichte, wo du dir denkst, so, ganz ehrlich, Mann, jeder arbeitet irgendwo in Sales. So, wenn ich irgendwie eine Idee, ich muss dem das auch verkaufen, weißt du? Wenn ich jetzt irgendwo arbeiten will, dann verkaufe ich mich in dem Sinne, weißt du? Und die meisten Leute begreifen das nicht und denken halt, die schreiben dann halt so einen Standardscheiß und sagen halt so, ja gut, das wird dann, kommt dann in Lostop und dann, das wird alles, ich bin kommunikationsfreudig, ich bin offen, ich bin teamfähig, bla bla bla, das interessiert keine Sau, das steht in jeder, da kann ich mir mit jeder ChatGPT-Bewerbung auf jeden Fall was Cooleres schreiben lassen, ne? Ich habe übrigens, wir schreiben ja gerade aus, wir haben nämlich eine Shop-Management-Stelle noch zu vergeben und wir haben leider ein Problem, oder nicht ein Problem, wir haben eine Shop-Management-Stelle zu vergeben. Das ist sozusagen auch gleich das Problem. Aber wenn man sowas macht, normalerweise bekommt man ja, also wenn ich jetzt ein normales, in Anführungszeichen, Unternehmen wäre, dann kriegt man ja so diese Standard-Bewerbungsmappe. Ich glaube auch nicht, dass sich da mehr Leute anderweitig bewerben. Also da würde, glaube ich, bei so einer Industriefirma würde, glaube ich, keiner auf die Idee kommen, so dem Chef so eine E-Mail zu schreiben und zu sagen, so, yo, ich will...
Eine WhatsApp,
Digga. Eine
WhatsApp. Bei Mercedes. Ja. Ich gucke jetzt, wo ist die WhatsApp-Nummer von Mercedes und dann schreibe ich, hey,
hab voll Bock bei euch zu arbeiten und dann hast du so ein Smiley mit Herzen.
Hab voll Bock bei euch zu arbeiten, falls ich euer Interesse, so hab jetzt auch keine Lust so viel zu schreiben. Und so nervt er wahrscheinlich eh.
Genau.
Falls ich euer Interesse geweckt hab, Könnt ihr mir einfach ein Jobangebot zuschicken?
Also ich muss...
Tschüss!
Ich muss wirklich sagen, was ist...
Alter, eine Sprachnachricht wäre eigentlich geiler gewesen.
Safe. Was es noch viel schlimmer gemacht hat, war einfach dieses, wenn ich euer Interesse geweckt habe. So, weil das einfach, wo ich mir denke, so, wer soll sich denn dafür interessieren? Was ist denn daran interessant? Interessant ist, wie man so blöde sein
also
kann.
Also eins...
um sowas...
Eins muss man der Person ja lassen.
Ah ja.
Ich rede noch immer darüber.
Ja, aber ja nicht.
Ne, ich rede immer noch darüber und es ist immer noch witzig. Die Person hat jetzt auch keinen Job bekommen und wird es bei mir auch in Zukunft nicht wahrscheinlich. Aber im Gespräch ist sie geblieben. Die Persönliche. Ja. Das Persönliche.
Ich hab's zum Beispiel genau anders.
Muss man sagen, wie es ist.
Ich hab's genau anders festgestellt, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt gerade diese Shop-Management-Stelle offen. Und ich habe ein paar Bewerbungen auch per WhatsApp gekriegt. Auch so irgendwie, ja, von bis, sag ich mal, ne? Alles dabei. In den meisten oder in den seltensten Fällen, ich meine, bei einem 520-Euro-Job erwarte ich jetzt, sage ich mal, auch nicht, ihr müsst mir da keine Lebensläufe oder so schicken. Ne? Ich find's cool und alles so. Aber dann hat sich eine beworben und da muss ich wirklich sagen, das war so nah dran an einer der... Und es war noch nicht mal in dem Sinne jetzt was Besonderes. Die hat einfach die Form gewahrt. Die hat mir einen Steckbrief, einen kurzen geschickt, eine DIN A4-Seite. Schön, dass du geguckt hast. Da hast du einfach so ganz kurz gesehen, so, okay, die hat schon das, wie so ein LinkedIn-Profil praktisch, ne? Was ist da alles drauf?
Ja, so ein paar Eckdaten.
So ein paar Eckdaten. Den und den Job schon gemacht, die und die Skills, Software kann sie auch, das und das so. Und darunter ein schönes Anschreiben. So, nicht zu förmlich, aber auch nicht zu kumpelhaft, einfach professionell, ne? Und da sage ich dir ganz ehrlich, da bin ich, und es ist ja einfach...
Ist raus. Auf so eine Scheiße hast du keinen Bock.
Auf sowas habe ich überhaupt gar keinen Bock. Wir suchen Nonkonformisten, alle anderen können uns am Arsch lecken.
So. Kennst du dieses Reel, Alter? Das ist so, kennst du das Reel, wo der Typ, der Chef hat so einen riesen Stapel Bewerbungsmappen auf dem Tisch und er greift so rein, nimmt so die Hälfte und schmeißt so die Hälfte der Bewerbungen ungelesen weg und sagt, die haben Pech und Leute mit Pech können wir hier nicht gebrauchen.
Den habe ich bei Felix Lobrecht hat erzählt, dass das sein alter Chef immer gemacht hat. Der oder nicht immer, sondern einmal. Der hat dann auch genau diesen Gag gebracht und habe ich mich totgelacht drüber, weil ich das richtig witzig finde. Das ist einfach nur so eine richtig unnötige Hurensohn-Aktion. Lobrecht, wissen Sie, was die Leute hatten? Nee, was denn? Die hatten Pech und Leute mit Pech, die können wir hier nicht gebrauchen. So, und dann ist die Sache da einfach durch. Das finde ich, es wäre natürlich krass, wenn es jetzt um meinen Job ginge und meine Bewerbung würde da weggeschmissen, dann wäre ich ziemlich angepisst. Aber ich finde das einfach so, einfach weil es so asozial ist, mag ich das gerne. Das ist einfach so.
Ja, na klar, das ist natürlich unser Humor.
Diese Art von Ignoranz. Aber ganz kurz, ich habe noch nicht zu der Bewerbung, die bei uns kam, muss ich wirklich sagen, genauso bewirbt man sich. Und ich habe die Dame direkt eingeladen zum Vorstellungsgespräch so. Und es ist einfach so, wo ich sage, ja, genau so muss das funktionieren. So, da habe ich schon alleine ein gutes Gefühl. Wenn ich das nicht erklären muss und zu dem, was ich vorhin gefragt habe, ich mache das nämlich immer so. Ich gebe Leuten, wenn die sich so ganz grobe Schnitzer leisten, weiß ich schon darauf hin, was für mich jetzt so der Faktor war, weißt du? Wenn ich zum Beispiel sage, bei uns hat sich beim Label letztens jemand beworben, der hat eine Mappe mitgeschickt schon mal, was ich richtig cool finde. So, aber die Mappe war halt so richtig unfertig, da waren überall crazy Rechtschreibfehler drin und so, weißt du, das war halt einfach so, man hat sich schon die Mühe gemacht, diese Mappe zu machen und dann stehen da halt so Informationen drin, erst so bei irgendeinem unwichtigen Rennen, keine Ahnung, bist du halt so 25. geworden, so von 50, weißt du, 50, und dann denkst du dir halt, dann schreibst du halt, ey, cool, dass du das mit der Mappe gemacht hast, aber denk immer dran, so du, die Leute, die brauchen einen USP, die Firmen sponsern dich nicht, weil die sagen, die sind Menschenfreunde, sondern die wollen was Besonderes haben, so was kannst du denen bieten, das musst du denen praktisch glaubhaft verkaufen, mehr ist es nicht. Und wenn du keinen Mehrwert hast, dann hast du es einfach schwer.
Es gibt da Leute, die halten sich einfach gerne an Sachen fest, weißt du? Das ist, gestern war Bea hier, eine Freundin von uns, und hat erzählt, weil ihr Freund ist super sportlich und bereitet sich wohl gerade auch irgendwie auf einen Marathon vor und irgendwie sowas, ne? Und sie war wohl in einem Café und da hat sich ein Mädel irgendwie neben sie gesetzt und die hatte so ein Marathon-Armbändchen an, ne?
Ja.
Und sie meint so, ah, cool und so, du bist selber gelaufen, jetzt hier im letzten Jahr? Und sie so, nee, 2018.
Das ist ja auch,
Adrian, weißt du, das ist wie so ein Festival-Armband und es ist so.
Gerade mal 6 Jahre her.
Ah, eieiei. Okay, und du bist immer noch zu schwach oder was, um das abzuschneiden? Oder kriegst immer noch die Arme nicht hoch? Oder was ist das Problem?
Ja,
aber manche sind so, ne? Die haben dann Projekte oder hatten mal ein Projekt oder irgendwas, worauf sie so stolz sind, dass das immer, dass das alte T-Shirt nicht ausgezogen wird, dass man mal irgendwo Helfer war.
Ja.
Weißt du?
Ja, das stimmt, das ist richtig. Aber sowas, das wäre mir
so,
irgendwann...
Und dann,
ich war nie auf so vielen Festivals, dass ich so Bändchen hätte ansammeln können, aber ich mach das nie. Ich hau die immer weg.
Ja, man muss mal loslassen irgendwann.
Ist so.
Irgendwann musst du loslassen.
Irgendwann stinkt's auch komisch. Vor allem so Plastikarmbänder.
Ja, es ist also die Erinnerung in allen Ehren, aber irgendwann es ist auch schön, wenn du dich einfach nur für dich selbst erinnerst.
Annika, lass los.
Kannst ja jedem davon erzählen.
Lass los.
Machen Veganer auch.
Und Crossfitter.
Und Crossfitter. Ja,
Crossfitter und
das machen die auch.
Ja.
Deswegen ist das auch okay. Ne? Aber es ist halt...
es ist manchmal schwierig.
Ja.
Wir haben ja, wie ihr festgestellt habt, in den letzten Folgen einen neuen Partner an Bord. Und zwar ist das Killer Ink Tattoo Supply der europäische Marktführer. Der größte europäische Tattoo Supply
in Europa.
In Europa. Der größte Europäer in Europa. Wow. Da bekommt ihr Tattoo-Maschinen, da bekommt ihr Tattoo-Farben, da bekommt ihr Tattoo-Möbel. Alles, was das Herz begehrt. Mit unserem Code sogar 10% günstiger als Neukunde. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist den Code BALLERN einzugeben.
BALLERN!
Alle weiteren Infos bekommt ihr bei uns in den Shownotes, in der Folgenbeschreibung.
Genug davon. Werbung Ende.
Adrian, wir nehmen jetzt hier auf die erste Woche Cannabis-Legalisierung. Würdest du mir zuerst sagen, ob Berlin schon Sodom und Gomorra ist oder soll ich in Jena anfangen, den Jena-Bericht geben?
Es hat sich alles verändert.
Es hat sich einfach alles verändert im Leben. Es ist nichts mehr, wie es war.
Ja.
Ein grüner Dunst hängt über der Stadt. Alkohol wird so gut wie gar nicht mehr konsumiert.
Gekokst wird auch nicht mehr.
Es ist
mehr.
Genau das passiert, was sich die Politiker vorgestellt haben. Besonders die christlichen Demokraten.
Ja.
Und die Leute, die eine Alternative bieten wollen. Es ist Sodom und Gomorra.
Ja.
Ich habe schon angefressene Kinder gesehen.
Die linksgrün versiffte Stadt hat sich selber den Todesstoß versetzt mit ihrer eigenen Scheiße.
Ja,
die ist an ihrer eigenen Scheiße geschwommen. Krepiert, kann man da schon sagen.
Richtig. Ich sehe Polizisten, die kauern und weinen, weil sie der Sache nicht mehr Herr werden. Es ist schlimm.
Ja.
Es ist ein Zustand, der seinesgleichen sucht.
Ich hoffe, Max,
es ist unfassbar. Überall sieht man diese bekifften, aggressiven durch die Gegend rennen, plündern, rauben und morden. Ja, es ist...
Max, kannst du daraus bitte so einen Jingle machen? Ich möchte bitte, dass du da so Zombie-Apokalypse-Geräusche im Hintergrund machst, sodass sich das anhört, als wenn Adrian so richtig aus so einer Todeszone berichtet, so live bei dem Statement.
Ja.
Für den ganzen Podcast ein bisschen anstrengend vielleicht.
Wie konnten wir das zulassen? Wie konnten wir zulassen, dass sowas passiert, frage ich mich.
Ja.
Warum hilft uns keiner?
Hier in Jena sieht's ähnlich aus, kann ich dir sagen, auf jeden Fall. Die Leute,
Hilfe, Mayday, Mayday, wir brauchen Hilfe.
Die Kiffer haben jetzt hier angefangen, die Regierung zu stürzen. So, die fangen jetzt langsam an, jeden, der Alkohol trinkt, hier abzuknallen. Das ist so richtig, stell mal vor.
Richtig.
Voll das Szenario.
Nee, warum ist niemand mehr besoffen?
Ich bin am 1. April mit Miki, habe ich einen Spaziergang mit ihr durch Jena gemacht und soll ich dir was sagen? Im Park saßen zwei schön an der Saale auf der Seite vom USV, da ist so ein kleiner Steinvorsprung und haben einen Dubi geraucht. Und gestern auf derselben Runde, selbe Seite am Anfang, wo der Wehr ist oder das Wehr, keine Ahnung, da saßen auch zwei und haben einen Dubi geraucht. Aber sonst, Adrian, muss ich dir sagen, nischt.
Alles bleibt, wie es ist, oder?
Wie es ist, genau. Es ändert, aber es ändert sich ja an sich auch wirklich relativ wenig. Ab Juli bin ich gespannt, wenn diese komischen Clubs kommen. Alter, hast du, ohne Scheiß, hast du gehört, was wie das mit diesen Clubs ablaufen soll? Deutschland hat das wieder auf die deutscheste Art und Weise geregelt.
Also du meinst jetzt diese Vereine, die man da...
Genau.
Ich habe nur... Unterbrich mich nicht. Lass mich zu Ende reden. Das, was ich jetzt im Kopf habe, wie das laufen soll. Also es sollen eingetragene Vereine sein, die nicht kommerziell agieren dürfen. Dort werden die Pflanzen quasi verwaltet und gemeinschaftlich aufgezogen. Was bedeutet, dass es 3 pro Person sind, richtig? Okay, gut, kannst du danach richtig stellen. Man muss einen, keine Ahnung, einen Suchtbeauftragten und sonst irgendwas mit dabei haben, mit Satzung und allem Pipapo, was ein verschissener e.V. auch wirklich haben muss, nur damit man irgendwie ein bisschen kiffen kann. Aber im Detail weißt du da sicher mehr als ich. Ich habe schon überlegt, auch so einen Verein zu gründen. Ja, genau.
Und aus dem Grund habe ich mich damit auseinandergesetzt. Ich habe die ganze Zeit gesagt, nein, ich habe keinen Bock darauf, die Pioniersarbeit zu leisten. Das kann man jetzt nicht nebenbei auch noch machen, so, ne? Das funktioniert nicht. Ich wünsche allen Leuten viel Spaß, die das jetzt machen. Ich halte mich da aber erstmal raus, weil ich einfach denke, da habe ich am Anfang zu viel Kopfschmerzen mit. Ich bin mir sehr sicher, dass die Leute, die ersten Clubs aufmachen werden, sehr viel mit den Behörden zu tun haben werden. Einfach damit, weil man das noch, man klopft sich noch so ein bisschen ab, man findet da noch erstmal einen Passus, wie man da gegenseitig irgendwie in Zukunft mit leben kann, so, dass das jetzt halt so ist, ne?
Das würde ich aber, also wenn du so einen Verein machst, ne, also wenn ich jetzt sagen, ich eröffne so einen Verein, würde ich den mit 4-5 Mitgliedern gestalten. Nee,
7 brauchst du Minimum.
Also auch mit Leuten, okay, gut, dann mit 7 Mitgliedern, weil ich ja dann Leute dabei haben wollen würde, mit dem, von denen ich weiß, dass das auch irgendwie funktionieren kann.
Ja.
Ne, das heißt so, okay, gut, das sind jetzt vernünftige Leute und da passiert jetzt auch nicht groß. Man kann sich da einfach zusammentun.
Ja.
Nee, dass das klappt. Mehr würde ich da jetzt gar nicht machen.
Naja, das Problem ist halt an der Geschichte, wie gesagt, es ist halt auf die deutsche Art geregelt, das mit dem Verein ist halt auch so, ne, du darfst nicht kommerziell agieren, du brauchst halt, hast halt da so ein paar Funktionen, die dann halt besetzt werden, wie zum Beispiel hier der Suchtbeauftragte und so, aber es gibt zum Beispiel diese Auflagen, ich dachte nämlich am Anfang, geil, mietest du irgendwo eine Immobilie, von mir aus irgendwo weit draußen, ne, wenn es da irgendwelche Abstandsregeln gibt, so, und da baust du einfach irgendwo deinen Ort an, stellst da ein paar Zelte rein, so, ne, hast ein paar Leute, die du dann anstellen kannst auf Firmenkosten und lässt dir das Ganze dann über den Grasverkauf bezahlen. So, du darfst pro Monat an jedes Mitglied, glaube ich, 50 Gramm ausgeben, ne, 25 dürfen am Tag gekauft werden, du darfst nur Mitglied in einem Cannabis Social Club sein. So, die dürfen auch Samen ausgeben, 7 Stück pro Monat. Und das Ding ist, du pflanzt die Pflanzen für dich praktisch. Das heißt, du bist in diesem Social Club Mitglied und dort wird praktisch gemeinschaftlich Hanf angebaut, der dann alle Mitglieder versorgt. So, in den meisten, die Social Clubs gibt es ja in Spanien zum Beispiel auch. Da geht's einfach, da kannst du in x-beliebigen Clubs, also in mehreren Clubs Mitglied werden und kannst dir dann da deinen Kram holen, auch als Ausländer. Das geht zum Beispiel in Deutschland nicht, nur Leute, die in Deutschland wohnen, können da Mitglied sein. Und das ist eine Regel, wo ich noch nichts von gehört habe, so wie das in der Praxis läuft. Du musst dich aber aktiv beteiligen. Es reicht nicht einfach nur Mitglied zu sein, ne? Und die Clubs sind auf 500 Mitglieder beschränkt. So, jetzt ist es aber auch so, dass Cannabis, was verkauft wird, wird ja auch trotzdem kommerziell verkauft. Es darf da nicht verkonsumiert werden, aber da darf man dann praktisch aus eigenem Anbau verkaufen raus. So, ne? Wie so ein Dorfladen im Prinzip. Was ich ja vom Konzept her erstmal cool finde, weil du hast praktisch selber in der Hand in deiner Anbauvereinigung, was kommt dieses Jahr halt drauf und du kannst deine Kohle da halt zum, oder dein Weed halt zum Selbstkostenpreis kaufen. So. Eigentlich eine coole Geschichte, aber da muss jede Charge muss gewisse Richtlinien halt erfüllen, ne? Das heißt, die musst du ins Labor schicken und da müssen halt Sporen sein, da müssen Sporentests gemacht werden und so weiter und so fort. Und das bedeutet halt im Umkehrschluss, dass du auch sowas wie Luftschleusen und so halt dann bauen musst. Du musst dir praktisch so laborähnliche Bedingungen halt basteln dafür, ne? Oder du betreibst einen Grow Hub, einen sogenannten, der halt praktisch den Social Clubs die Einrichtung da zur Verfügung stellt. So. Und ich glaube, ganz ehrlich, ich glaube, ein Grow Hub ist auf jeden Fall das Lukrativere, weil da gibt's, glaube ich, dann, das kann dann so groß sein wie, ne, du bist ja dann praktisch so eine Art Proberaum für, für ein paar Kiffer. Aber da bin ich, das ist halt so eine Geschichte. Ich habe beim Hanfverband was gehört, auf Malta zum Beispiel ist seit 2021 erlaubt, dass man Social Clubs aufmacht. Es gibt dabei keinen einzigen, also immer noch nicht. Und zwar, weil die so wilde Auflagen haben, wie das Gras muss dann, es darf nur tagsüber gefahren werden oder transportiert werden, im Werttransport, nur auf der direktesten Route, keine Zwischenstopps erlaubt, auch nicht zum Pissen oder so. Das Gras muss weggeschlossen werden in einen Tresor, aber nicht nur in einen Tresor, sondern es muss auch noch gleich klimadicht verpackt sein. Das heißt, und es darf nur am Tag sein, wenn ich das noch nicht gesagt habe. Also so richtiger Quatsch einfach. Ja, ja. So, weil, wo ich mir immer denke, so, ich finde das so witzig, was Leute denken, dass du dir für 5 Kilogramm Ott, dass du irgendeinen Transporter überfällst, wo ich mir denke, habt ihr das mal nachgerechnet? Das lohnt sich überhaupt gar nicht. So, weißt du, das ist einfach richtiger Quatsch. So, da hast du vielleicht 1 Kilo, vielleicht 5.000, 6.000 Euro. So, ne? Und 1 Kilo ist ein richtig großer Müllsack voll. Das ist jetzt nicht ein bisschen. So, ne? Das heißt, das ist auch schwer zu transportieren. So, wo ich mir immer denke, so. Ja. Und genau, das ist auch so, es muss befriedeter Grund sein. Und ich habe zum Beispiel jetzt bei jemandem gesehen, der hat witzigerweise so einen Bunker gemietet, der vor ihm illegal als Anbauanlage genutzt wurde. So, die Leute wurden weggekascht und er hat's für den Cannabis Social Club gekauft. Ich weiß nicht, wo das war, in Kassel oder so.
Also ich bin ja froh, dass wir jetzt erstmal ersten Schritt gemacht haben. Ne? Irgendwann wird sich das ja hoffentlich auch klären, dass man da jetzt nicht päpstlicher sein muss als der Papst. Also das als Gefahrengut zu transportieren in gesicherten Fahrzeugen mit
bewaffnetem Personal so
und ABC-Anzug ist ja, also ja, wir entsorgen ja keine atomaren Brennstäbe. Die schmeißen wir einfach sowas, in irgendeinen, ne? Berg. Es ist ja einfach nur Ort, Alter. Das ist einfach nur Weed. So, kommt mal klar, Alter. Es ist, doch ist lächerlich. So. Aber, ne, was willst du das? Wenn du jetzt in so einem Verein bist, ne, und du lässt dort deine Pflanzen ziehen, darfst du dann zu Hause trotzdem noch drei Pflanzen haben?
Ja,
darfst du,
weil dir keine ja spezifisch zugeordnet werden, sondern das sind ja die Clubpflanzen und die Clubpflanzen sind dazu da, alle Mitglieder oder so viel zu produzieren, dass die Mitglieder davon halt kaufen können.
Ah, okay. Das heißt, der Club verkauft an die Mitglieder und das Geld geht quasi in den Verein, um den Verein weiter...
Genau, soweit ich weiß, ist es aber so, und da bin ich mir nicht ganz sicher, weil dafür müsste man ja eigentlich, ist das ja richtig wie kaufen, und da es ja auch ein Geldgeschäft ist, muss man ja das Geld auch versteuern.
Ja, das hat ganz andere Richtlinien im Verein. Ja, ja. Das ist ein ganz anderer Schnack. Ah. Diese ganzen Vereinsgeschichten, das ist ein ganz anderer Schnack. Und da muss man auch ganz doll aufpassen, weil meine Erfahrung auch aus der Vergangenheit, ich kenne mich damit nicht genug aus, ne? Muss ich gleich dazu sagen. Ich habe da kein fundiertes Fachwissen. Ich weiß aber, dass Vereine auch gerne mal benutzt werden, um sich so richtig ekelhaft die Taschen voll zu hauen.
Das ist doch perfektes Business dafür dann eigentlich.
Und das ist aber auch wohl am Ende dann nicht so witzig. So, ne?
Ja, also
man hat da Vergünstigungen und man hat da andere Auflagen und. Aber das findet der Staat, wenn man das benutzt, um sich selbst zu hart zu bereichern und nicht den Weg des nicht den kommerziellen Weg zu gehen und seine braven 19% und alles abzugeben, dann wird man auch hart gefickt.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja, bei Geld ist der Staat ja sowieso immer dolle hinterher, ne? Da gibt's dann kein Pardon, außer man ist berühmt oder richtig reich, dann schon. Man hat mal probiert runterzurechnen, was man dann als hier, wie heißt der Typ hier nochmal vom FC Bayern, der in Bau gewandert ist?
Ja, Hoeneß. Genau,
der Hoeneß. Bei dem war das auch so, dass man als der gesagt hat, okay, er hat ja dann gestanden, ne, und hat ja dann aber zu wenig noch angegeben. Da wurde ja im Nachhinein noch was gefunden, so richtig dämlich. Da hat man ja, runtergerechnet, so auf die Millionen, wie viel er dafür gekriegt hat. Ich glaube, 1 oder 2 Jahre waren es ja. Und er hat ja, glaube ich, einen Teil davon wirklich gesessen. So. Aber das ist schon so eine Geschichte, wo du halt sagst, so, ja, die haben dann offenen Vollzug und so. Du hast dann da einfach ein ganz anderes Standing, so, als irgendeiner, für den sich kein Arsch interessiert, so. Und das muss man dann halt einfach sagen. Das ist nicht so doll wie in den Staaten bei uns. Digga, hast du das mit P. Diddy mitgekriegt?
Nee, ich habe nur die ganze Zeit mitbekommen, dass P. Diddy hart geroastet wird. Und ich habe irgendwo gesehen, dass die, früher war dieses No-Homo ganz in, ne? Was man ja auch nicht mehr sagt, zu Recht. Und jetzt haben die das umgemünzt, jetzt sagen die No-Diddy.
Ja, man hat ja irgendwie... So, ne?
Aber erzähl.
Da weiß ich auch noch nicht genug drüber, aber ich hatte jetzt eigentlich gedacht, ich spreche das Thema an und du kennst dich ein bisschen aus. Aber bei Diddy gab es eine Hausdurchsuchung. Das FBI hat seine Menschen durchsucht und ich glaube seinen Sohn festgenommen oder so, ich weiß es nicht genau, ihm wird auf jeden Fall üble Scheiße vorgeworfen. Im Prinzip fast dasselbe wie R. Kelly, der war schon nochmal ein bisschen drüber, aber es ist wieder dieselbe Scheiße, ne? Irgendwelche Sexgeschichten hier, Menschenhandel,
Machtmissbrauch,
immer dieselbe Scheiße halt einfach. Dann haben wir schon tausendfache Ausführungen gesehen. Jetzt hat's ihn getroffen, dabei kam auch irgendwie raus, dass er wohl irgendwie bi ist, ne? Und deswegen kommt jetzt halt so diese Diddy-Geschichte raus, dann hat 50 Cent irgendwie noch erzählt, so dass er ihn mal irgendwann so einladen wollte, so hier, du kannst dir alles kaufen, was du willst, und er sich dann halt wie so eine Bitch gefühlt hat, weißt du? Aber das sind dann auch so Sachen, wo ich sage, wenn du so im Rampenlicht stehst und so und diese Karte gezogen hast, bei den meisten Leuten muss man ja sagen, kommt ja im Nachhinein raus, ist sie absolut nicht zu Unrecht gezogen worden. So, aber wenn sowas über dich reinbricht, so, dann hast du halt wirklich echt verloren, so. Weil wenn jetzt irgendjemand hier so einen Shitstorm kriegt, ganz ehrlich, du gehst einfach raus, ich kenne keine Sau. So, bist du aber, keine Ahnung, bei R. Kelly würde ich jetzt auch nicht mal sagen, dass den jemand erkennen würde. Aber angenommen, du bist Drake oder ne, irgendjemand, der halt noch prägnanter ist, den man halt einfach kennt, so, dann weißt du halt einfach, du kannst als Weltstar einfach nicht mehr rausgehen, weil das dauert ein bisschen. So, bis das.
Es gibt ja diesen Spruch, ist der Ruf erst ruiniert und ne? Ich glaube. Vor allem in so einem Skandalgeschichten, da hast du aufs Brett geschissen, Alter. Da bleibst du auch kleben. So,
glaube ich auch.
Ne, muss man einfach. Und das ist zu Recht so. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ein Trend zeichnet sich ab, und zwar, dass die Typen, und das sind primär Typen, ich habe letztens eine Doku gesehen, das ist auch witzig. Erzähl ich gleich. Ich kenne den Namen nicht mehr, es war eine Italienerin. Ist ja Wurst. Und zwar, dass die Typen mit so einer Masche nicht mehr durchkommen. Die Zeiten sind vorbei. Die Grab Her by the Pussy-Zeiten sind vorbei. Da, wo du das Mäuschen hast, was deine Praktikantin ist, deine untergebene Angestellte, was auch immer, der du ab und zu mal zwischen die Beine fassen kannst und sagen kannst, Mäuschen, wenn du ein extra Gehalt haben willst, lutsch du mal schön Schäftchens Schwänzchen. Weißt du? Und dann haben die das auch noch gemacht. Weil die haben das auch noch gemacht oder über sich ergehen lassen oder sonstiges, weil die halt auch wussten, die Gesellschaft gibt einen Fick auf die. Kein Wunder. Guck dir doch mal an, was die anhat, die Hure.
Und dann,
Selber schuld, wenn die Klamotten anhat.
Kennst du das vom Front?
Ach nee, und ja, selber schuld. Ich hab einen Arsch erahnen können. Selber
kennst
schuld.
Kennst du das, wo vom Browser Ballett weißt du, diesen
die
Sketch?
Die Zeiten sind rum,
wo
Alter.
Wo dieses leicht bekleidete Mädel vorbeikommt und dann wegen der die Polizei kommt. Und in dem Sketch ist das Setting so, die Polizei kommt nicht, weil die ganzen Typen sie so anmachen, sondern weil sie nicht ficken will. So, weißt du, ja, warum zieht sie sich dann so an so? Und dann, ja, das ist hier ein Straftatbestand, sich so anzuziehen und dann nicht ficken zu wollen. Was fällt ihnen ein so? Und dann wird sie so voll.
Genau sowas.
Und, aber so ist es. Das ist ja im Prinzip richtig. Das ist ja das, was man halt damit sagt, ne? Und da denkst du sie halt auch jedes Mal so, boah, Junge, in was für einer Welt wir manchmal leben. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich mir manchmal reinziehe, wie manche Leute halt die Leute, die für die arbeiten, behandeln und so, das ist einfach, da denke ich mir halt auch immer so, Und weißt du, was ich auch finde? Ich finde wirklich, es gibt da einen absoluten Zusammenhang zwischen Macht und Erfolg und Geld auch und der Art und Weise, so zu werden oder solche Neigungen halt zu kriegen. Ne? Das ist bestimmt nicht der Auslöser und manche oder viele Leute kommen da auch gut mit klar. Aber für manche ist das einfach der ultimative Narzissmus-Katalysator. So, ne? Die kriegen dann voll den Gottkomplex.
Ja, ist, genau, du kommst und merkst dann einfach, du bist derjenige, der Entscheidungen treffen kann und auch Türen öffnen kann.
Es geht
um
Status.
Aber warum soll man denn Türen öffnen, ohne was dafür zu bekommen? Ja. Und was wollen die alle?
Yet.
Pussy.
Pussy.
Die wollen alle Pussy. Weißt du, was ich meine? Ist doch einfach nur ekelhaft, Alter. Und die Zeiten sind rum. Die Zeiten der Bewerbungscouch sind
finde ich aber absolut in Ordnung.
Und das ist
ganz
gut.
Ganz ehrlich, ne? Ich wollte es gerade sagen.
Das ist gut so.
Es ist eigentlich krass,
weißt
dass
du,
das immer
dass Frauen
noch so ist.
Ernst genommen. Das ist falsch. Es ist falsch gesagt von mir, weil, pass auf. Und zwar ging es darum, dass so ein Hollywood-Mogul da aufgeflogen ist und dann ist diese MeToo-Bewegung entstanden. Ne?
Weinstein war
und eine
das doch,
so eine
ne?
Italienerin und eine Italienerin war auch ganz vorne mit dabei, die hat auch mit dem Typen zu tun gehabt und war alles super schlimm. Und am Ende kam raus, dass die ihre Machtposition auch benutzt hat, um einen 17-jährigen Boy zu missbrauchen.
Ja.
Es geht in alle Richtungen. So, nur dass bei Männern, die in so einer Situation sind, ist so, okay, komm schon, Mann, ist eine geile Alte, musst du weghauen. Oh, ist doch kein Problem, ist doch keine Vergewaltigung, wenn die mit dir ficken will. Weißt du, was ich meine? So ist es aber so, dass es der gleiche sexuelle Übergriff ist und genau dasselbe ist und nicht okay ist, weißt du? Und es ist so, es kommt niemand mehr davon mit der Scheiße. Es wird ernst genommen, wenn Frauen und Männer, die in so einer Opferrolle sind, wenn die sagen, wir wurden missbraucht.
Ja.
Weißt du, denen wird mittlerweile zugehört. Und das ist sehr geil.
Ja, ist so. Aber es bringt so, ne, mit großer Macht kommt natürlich auch große Verantwortung so. Und da gibt's halt auch Leute, die das dann nutzen, um ihre miese Agenda halt irgendwie durchzudrücken so. Und das ist halt auch so eine Geschichte. Das geht dann wieder in die andere Richtung, weißt du, das
Donald Trump.
Ja, das ist immer so in die eine und dann in die. Es gibt nie so den geilen Mittelweg, sondern es schlägt dann immer ins eine oder ins andere Extrem aus, weil es dann einfach ausgereizt wird. Das ist manchmal ein bisschen ermüdend, finde ich so.
Alter, es gibt Video und Tonaufnahmen von Donald Trump, wie der massiv Leute unter Druck setzt und bedroht und die drängt, für ihn Sachen zu machen, die nicht rechtskräftig sind. Es gibt Aufnahmen davon. Und er sagt einfach, das ist gelungen. Das ist gelungen, es stimmt alles nicht.
Ja.
Und weißt du, was das Riesenproblem
Viele
ist?
Viele Leute glauben ihm.
Der Motherfucker kommt damit durch.
Weißt du, was ich so krass finde da dran? Ich habe letztens auch schon mit jemandem drüber gequatscht und jetzt sind ja auch nächstes Jahr, glaube ich, ne, in den Staatenwahlen und es gibt zwei Sachen, die ich nicht verstehe. So, erstens, wie können die Republikaner, wie wichtig ist denen das, dass ein Republikaner an der Macht ist, dass die denen, der nachweislich versucht hat, die Demokratie auszuhebeln, wie kann man sagen, jo, das ist unser Repräsentant, der soll wieder Präsident werden, der entscheidet nicht alles alleine, ne, keine Frage. So, aber trotzdem muss man ja einfach sagen, so, das geht eigentlich nicht. Und wie können die Demokraten denn Biden aufstellen? Wie geht das denn? So jemanden, über den halt so in der Welt gesagt wird, ja, der Mann ist senil, ob das jetzt ist oder nicht, none of our business. Wir kennen uns auch mit der amerikanischen Wirtschaft oder beziehungsweise mit der Politik nicht aus.
Alter,
ne? Aber
ey, es ist doch schon ein Riesenproblem.
Mir kann doch keiner erzählen, dass also, der Einzige ist, der in Frage kommt dafür in so einem Riesenland.
Ich kann gar nicht verstehen, wie das überhaupt erlaubt sein kann, Leute an die Macht zu setzen, die so alt sind.
Ja.
Weißt du, ich sag jetzt nicht, dass ein 19-Jähriger Amerika regieren soll. Ne?
34-Jähriger.
Safe nicht.
34-Jähriger Deutscher.
Aber es muss...
Der hat Erfahrung. Richtig. Der ist Oberbürgermeister gewesen in Jena. Lange Zeit.
Okay, ja, richtig.
So, ich gehe schon weiter, so. Ich plane
richtig.
Schon.
Ansonsten auch größenwahnsinnige Österreicher.
Ja.
Auch zu empfehlen.
Die sind auch sehr. Österreich ist immer sehr gut für sowas. Also Österreich haben uns nur coole Leute
hey,
beschert.
Ganz im Ernst, Alter, jetzt muss man es einfach auch mal sagen, wie es ist. Apropos Österreicher. Wenn der Arnold kein Österreicher wäre, ja, sondern der in Amerika ausgeschissen worden wäre,
dann wäre er Präsident.
Selbe Person, alles. Der wäre Präsident seit immer.
Auf jeden Fall. Es ist schon lustig, ne, dass
die. Und ich glaube, er würde es nicht schlecht machen.
Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, Kalifornien hat unter ihm eigentlich relativ, also ich meine, gut, am Ende, ey, keine Ahnung, ich wohne da nicht, ich habe da auch jetzt nicht jeden Tag mit so vielen Leuten Kontakt, dass ich das irgendwie einschätzen könnte, aber irgendwie glaube ich so, er hat viele coole Sachen auch gemacht als Gouverneur. Und ich gebe dir
recht. Ja, ich glaube, der würde das nicht schlecht machen.
Und Trump, das sind beides so richtige Karikaturcharaktere dafür, ne? Die sind so richtig. Was für ein Typ oder was für ein Mädel würde so für Deutsch passen? So ein klassischer Deutscher.
Du meinst jetzt so ein klassischer Deutscher, der jetzt hier Deutschland regiert in der Art und Weise,
was
meinst
so richtig,
du? Oder?
Was wäre so das Stereotyp so von der, wo man sagt so, ja, das ist so ein richtiger Allmann, Alter. Weißt du wer? Ich wüsste wer. Der Anzeigenhauptmeister. Der wär das deutsche Pendant.
So sind wir auch nicht, ne?
Aber so werden wir halt, so sind wir so karikaturmäßig. Weißt du, es geht ja darum, die Amis sind ja auch nicht Trump. Aber es ist, wenn du dir halt so richtig so einen Karikaturpräsidenten vorstellst.
Doch, die Amis sind Trump. Doch, doch. Du musst dem mal zuhören, ne? Und das ist ja der Typ ist einer von denen.
Ja.
Das ist ja, also, und der ist keiner von denen. Aber er ist einer von denen. So wie der redet, wie der sich gibt, ne? Die Hexenjagd, die auf ihn gemacht, bla bla bla, alles. Und so, ja, ich habe mich auch schon mal schlecht benommen. Ich habe auch schon mal was Schlechtes gesagt und ja, es stimmt, es ist. Und es ist so, alle denken sich, ja genau, ich habe auch schon mal gesagt zu meiner Frau, sie soll sich ficken, die dumme Schlampe. Und dann habe ich in die Fresse gehauen.
Dann kam unsere Mutter rein, hat gesagt,
der ist einer von denen. Der hat das geschafft, dass diese ganzen Leute, ich verstehe es nicht, glauben, dass der keiner von der Elite ist, sondern einer von denen. Und es ist so, wie weltfremd willst du sein? Der Motherfucker ist weiße Elite.
Das hat Dave Chappelle schon mal gesagt. Der ist in Ohio, wohnt er ja. Und dann hat er irgendwie, ist halt ins Wahllokal gegangen. Und dann war hinter ihm so ein richtiger Redneck, der gesagt hat, endlich mal jemand, der so für meine Rechte stimmt. So nach dem Motto, so, ne, jetzt zeigen wir es euch mal. Und Dave Chappelle meinte so, ja, aber wenn wir es jetzt mal auf den Punkt bringen, der hasst Arme, du bist arm, ich bin reich. So, weißt du, also eigentlich macht er für mich halt einfach, er macht für mich die Politik. So, für dich macht er eigentlich keine gute Politik. So, ich müsste mich freuen, sondern ich bin schwarz. So. Aber eigentlich so, du gehörst nicht dazu. Du denkst das nur. Das ist wie mit der AfD. Das ist so witzig, weil das ist derselbe Mechanismus.
Er lässt die Leute denken, dass er einer von denen ist und dass die ein Teil davon sind. Und er fickt die.
Weißt du, was passiert, wenn die AfD Regierungsverantwortung bekommt und wenn dann die ganzen Hazis irgendwie auf ihre Stütze verzichten müssen? Weißt du, was dann auf einmal los ist? Wo du dir so denkst, so, hey, das wollten wir gar nicht, wir wollten nur keine Ausländer mehr. Tja, jetzt musst du arbeiten gehen. So, weißt du?
Ja, weil, ja.
Es wird geil, Alter, da freue ich mich drauf. Ich freue mich da nicht drauf und ich hoffe, dass die Leute vernünftig genug sind, aber wenn es so wäre, dann würde ich...
Ja, es ist lachend in eine Kreissäge rennen. Wenn so eine Leute an die Macht. Aber der Trump wird es machen.
Ja, das glaube ich nämlich auch. Und das ist nämlich auch wirklich so eine Geschichte, wo ich mich echt gefragt habe, so, das sehe ich kritisch. Und zwar aus dem folgenden Grund, das Problem ist ja auch, ne, gerade wenn wir jetzt so an die ganze NATO-Geschichte und so denken, haben wir Ostern österlicherweise zu Hause bei meiner Mutter drüber diskutiert. Wenn die Amis dann auf einmal sagen, und Trump hat das ja auch in Afghanistan gemacht, ey, wisst ihr was? Keine Ahnung, was wir bei euch da überhaupt machen. So, wir holen mal die Jungs wieder nach Hause, so, ne, nicht für ungut. So, wir ziehen mal wieder durch. Und jetzt stell dir mal vor, es passiert hier wirklich was und der größte Aggression oder der größte Abschreckungsfaktor so der NATO sind nun mal die USA. Und wenn die nachher sagen, ey, wisst ihr was? So, wir haben aber keinen Bock, macht ihr da mal, es könnte jetzt einfach passieren, dass es hier scherbelt, wir haben keinen Bock, noch ein Kriegsherz zu haben, wisst ihr was? Macht, wie ihr wollt, so, wir sind raus. Dann sind wir gefickt.
Ja, wenn der an die Macht kommt, dann wird es so richtig
spannend. Habe ich keinen
richtig
Bock drauf.
Aber Sepp, ich muss jetzt meinen Jungen in die Falle bringen.
Hat Spaß gemacht, wirklich. War sehr nett gewesen.
Ich freue mich auf nächste Woche. Nächste Woche bin ich in Münster.
Ich bin
dann nehmen wir auf in meinem in meinem Airbnb. Ja, bei mir,
ich bin dann auch im Airbnb. Da müssen wir noch gucken, wie wir das machen, aber da freue ich mich sehr drauf. Das wird witzig.
Naja, na dann, an der Stelle fühlt euch alle geküsst, kommt alle gut in die neue Woche. Ich hoffe, ihr habt Ostern gut überstanden. Dazu haben wir jetzt kein Wort verloren. Ist ja auch scheißegal. Ah, ich habe ganz vergessen, alles noch zu erzählen. Machen wir beim nächsten Mal. Ich bin raus. Bis dann.
Machen wir dann. Tschüssi. Ich war im Kebab-Land, so viel kann ich auf jeden Fall sagen. Und es hat sich verdammt nochmal gelohnt. Und wir haben noch eine gute Tat vollbracht und Micky hat noch einem von den Obdachlosen, die da waren, noch was, einen schönen Kebab mitgebracht. Das ist ja mal was, einen schönen Schlag in die Fresse hat es auch gegeben. Nächste Woche Alforno auf Tour und wir wünschen euch eine schöne Woche. Bis dahin, haut rein. Ich gehe mir jetzt mal mein Antibiotikum reinziehen.